Wer ist eigentlich Philipp Kommans? Ich meine, die große Mann mit die schöne Hut. Ja, wer ist eigentlich Philipp Kommans? Hutträger, Biologe, Vater, Christ, Leiter, Mieter, Führerscheinbesitzer, Mann, Hobbykoch, Doktor, Ehemann, Lego-Fan, Gelegenheitsbrillenträger. Wer ist eigentlich Philipp Kommans? Was macht ihn aus? Über was definiert er sich? Braucht er seinen Beruf oder bestimmte Klamotten, um eine Identität zu bekommen? Oder Dinge wie Auto, Haus, Familie, Hund? Wer bist du? Das ist so die Frage für heute, die große Überschrift, die ich meiner Predigt geben möchte. Wer bist du? Was würdest du darauf antworten? Es gibt da einen Basketballtrainer, der heißt John. Der trainiert eine Highschool-Mannschaft im Basketball. Und weil so viele Leute wegziehen aus der Stadt, verliert er seine Mannschaft. Und die Direktorin der Highschool meint, hey, du sollst jetzt nicht mehr Basketball trainieren, sondern Crosslauf. Also eine leicht andere Disziplin. Es endet damit, dass nur ein einziges Mädchen sich meldet für Crosslauf und das hat Asthma. Und für ihn fällt eine Welt zusammen, für den John. Aber John ist Christ und zusammen mit seinem Pastor besucht er regelmäßig Kranke im Krankenhaus. Und bei einem so einem Besuch lernt er Thomas kennen, einen blinden Mann, mit dem er ins Gespräch kommt. Und das zweite Treffen mit Thomas sehen wir uns jetzt an.
John, wenn ich Sie frage, wer Sie sind, was fällt Ihnen als erstes ein?
Ich bin ein Basketballcoach.
Und wenn Ihnen das genommen wird?
Naja, ich bin auch Geschichtslehrer.
Okay, nehmen wir das auch weg. Wer sind Sie?
Naja, ich bin ein Ehemann, ich bin ein Vater.
Und Gott bewahre, dass sich das hier ändern wird. Aber wenn doch, wer sind Sie?
Ich verstehe dieses Spiel
nicht. Das ist kein Spiel, Mann. Wer sind Sie?
Ich bin ein weißer, männlicher Amerikaner.
Ja, das ist mal sicher. Sind Sie sonst noch was?
Naja, ich bin Christ.
Und was bedeutet das?
Das bedeutet ein Jünger Christi.
Und wie wichtig ist Ihnen das?
Es ist von großer Bedeutung.
Interessant, dass es so weit unten auf Ihrer Liste steht.
Okay, warten Sie mal. Ich hätte Christ auch ganz leicht zuerst sagen können.
Ja, aber das haben Sie nicht. Hören Sie, John. Ihre Identität finden Sie in dem Sie Ihr Herz schenken. Es klingt nicht so, als stünde Gott an vorderster Stelle.
Nennen Sie mich etwa einen schlechten Christen?
Lassen Sie mich etwas direkter sein. Letztes Mal, als Sie hier waren, da sagten Sie, Sie würden für mich beten. Haben Sie das?
Nein.
Nein. Als jemand, der Gott zu kennen glaubt, verhalten Sie sich wie jemand, der es nicht tut. Und da frage ich mich, wovon haben Sie sich definieren lassen, als Sie Ihr Team verloren haben? Waren Sie nicht nur enttäuscht, Sie waren am Boden zerstört. Etwas oder jemand hat immer den ersten Platz in Ihrem Herzen. Aber wenn Sie Ihre Identität in dem sehen, der Sie erschaffen hat, verändert das völlig Ihren Blickwinkel.
Wenn ich Sie fragen würde, wer Sie sind, was würden Sie als erstes nennen? Das war die Frage von Thomas an John. Wer bist du, wenn du ohne Familie, Beruf oder Gegenstände antworten müsstest? Wer bist du? Die Szene vorhin ist aus dem Film Overcomer, also auf Deutsch Überwinder. Und später in dem Film geht es um einen Abschnitt aus der Bibel, der uns eine Antwort auf diese Frage geben kann. Nicht als Antwort gemeint, die wir einfach auswendig lernen und weil wir ja gute Christen sind, dann so abspulen können, wenn wir danach gefragt werden, wer wir sind. Nein, als eine Einladung, die Antwort persönlich zu erleben, in uns. Und ich lese den Anfang des Epheserbriefs und anschließend möchte ich auf einige Verse näher eingehen. Epheser Kapitel 1. Paulus, durch den Willen Gottes Apostel Christi Jesu an die Heiligen in Ephesus, die an Christus Jesus glauben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden, durch Jesus Christus und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. Durch sein Blut haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Durch sie hat er uns mit aller Weisheit und Einsicht reich beschenkt und hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan, wie er es gnädig im Voraus bestimmt hat. Er hat beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen, in Christus alles zu vereinen, alles, was im Himmel und auf Erden ist. Durch ihn sind wir auch als Erben vorherbestimmt und eingesetzt, nach dem Plan dessen, der alles so verwirklicht, wie er es in seinem Willen beschließt. Wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt, die wir schon früher auf Christus gehofft haben. Durch ihn habt auch ihr das Wort der Wahrheit gehört, das Evangelium von eurer Rettung. Durch ihn habt ihr das Siegel des verheißenen Heiligen Geistes empfangen, als ihr den Glauben annahmt. Der Geist ist der erste Anteil des Erbes, das wir erhalten sollen, die Erlösung, durch die wir Gottes Eigentum werden, zum Lob seiner Herrlichkeit. Wer bist du? Ich finde, der Text ist wie so ein wahres Feuerwerk an Antworten, an Zuspruch. Der Text, also von Paulus, beschreibt, dass wir als Christen geliebt sind, erwählt sind, befreundet sind, erlöst, begnadigt, beschenkt, würdig, geehrt. Wir sind genug, wir sind Erben. Lass uns ein bisschen in den Text einsteigen und das mal genauer anschauen. Das zuerst dieser Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Mit allem Segen. Und alles meint 100%, also vollständig. Alles eben. Und segnen ist etwas Gutes über jemandem aussprechen, aber schon auch in dieser Dimension, ja, die Bestimmung oder eine Eigenschaft wachsprechen sozusagen, in Existenz rufen. Also es ist mehr als einfach nur sagen, hey, du hast heute eine schöne Frisur. Das bringt ja nicht die Haare in Existenz. Also sie schwinden eher so ein bisschen, ne? Bei mir zumindest. Aber wenn wir Gutes über jemandem aussprechen, so richtig ins Leben rein, dann weckt das etwas in uns, im anderen. Wenn wir allen Segen bekommen, für mich kommen da zwei Fragen direkt hoch. Zum einen, wie funktioniert das eigentlich, dass wir alles bekommen? Und die zweite Frage, warum eigentlich ich? Warum soll ich den ganzen Segen bekommen? Wie funktioniert das? Der Vers gibt auch schon direkt eine Antwort darauf, nämlich durch unsere Gemeinschaft mit Jesus im Himmel. Diese 100% Segen bekommen wir, weil wir mit Jesus im Himmel Gemeinschaft haben. Ich bin leider kein Pilot oder Vielflieger, die hätten da einen deutlichen Vorteil. Aber mit Jesus im Himmel, das ist auch so eine fromme Formulierung irgendwie. Ich musste ans Vater unser denken, wo wir beten, wie im Himmel, so auf Erden. Und ich stelle mir das so vor, dass wir gleichzeitig wirklich ganz hier auf der Erde leben können, aber in der geistlichen Welt, in dem, was uns auch noch umgibt, können wir gleichzeitig im Himmel sein, verbunden mit Gott. Und warum ich? Die Antwort darauf finden wir einen Vers später, Vers 4. Es fängt an mit denn. Ich mag ja solche Worte, ne? Denn in ihm hat er uns erwählt vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor ihm. Er hat uns erwählt. Erinnert ihr euch an die Schulzeit, wo beim Sportunterricht Mannschaften gebildet worden sind? So zwei durften die Mannschaft aussuchen und immer abwechselnd jemanden auswählen. Hey, du bist in meinem Team dabei und du bist in meinem Team dabei und dann du. Es ist frustrierend, wenn man ganz zum Schluss gefragt wird. Und auch wenn ich vielleicht ein bisschen sportlich aussehe, weil ich schlank bin, es gab durchaus Zeiten, in denen ich unter den letzten drei war, die gewählt worden sind. Volleyball ist einfach nicht mein Ding. Ich habe da irgendwie keinen Spaß dran. Und wenn es um Volleyball ging, war ich immer unter den letzten. Leider haben wir sehr oft Volleyball gespielt, weil unser Lehrer früher in einer Nationalmannschaft gespielt hatte und Volleyball seine Leidenschaft war. Ich habe mich dann gefreut, wenn wir einzelne Male Feldhockey spielen konnten oder Staffelhürdenlauf. Da war ich unter den Ersten. Das lag mir, das hatte Spaß gemacht. Aber es ist so unangenehm, wenn du da stehst und du wartest, wann werde ich gewählt? Bin ich unter den Ersten oder unter den Letzten? Ich könnte mir vorstellen, würde Paulus heute leben, würde er dieses Beispiel bringen von der Schule. Und er schreibt hier in dem Vers, wir sind erwählt. Kein Geringerer als Jesus Christus selber spricht uns zu. Du bist erwählt. Dich will ich haben. Du sollst in meinem Team sein. Und du auch. Als erstes, du musst nicht warten, dass du erwählt wirst. Du bist zum Anfang dabei. Bitte sei in meinem Team. Dann geht's weiter in Vers 5. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden, durch Jesus Christus und zu ihm zu gelangen, nach seinem gnädigen Willen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. Jede Übersetzung ins Deutsche ist ja auch eine Entscheidung für eine der möglichen Wortbedeutungen. Und ich mag es so in der Vorbereitung zur Predigt oder auch sonst, wenn ich Bibel lese, mal verschiedene Übersetzungen nebeneinander zu legen und zu schauen, wie ist es in der einen Bibel übersetzt, wie ist es in der anderen Bibel übersetzt. Und dann liebe ich auch, einzelne Worte mal nachzuschauen. Ich habe ja selber kein Griechisch gelernt. Ich hatte mit Latein vorlieb nehmen müssen in der Schule. Und Hebräisch habe ich auch nicht gelernt. Aber es gibt die Möglichkeit, über die sogenannten Strongs-Nummern nachzuschauen, was die griechischen oder hebräischen Worte bedeuten können. Und das tue ich öfter mal. Und hier habe ich mal nachgeschaut, was es eigentlich heißt, dazu bestimmt zu sein. Weil das so eine Frage aufwirft in mir, hat Gott alles im Vorfeld so ganz haarklein definiert und kann ich nicht anders als dem einfach nur zu entsprechen oder habe ich noch einen freien Willen? Also das ist so das, was hinten bei mir im Kopf rumgeisterte, deswegen habe ich es nachgeschaut. Und das griechische Wort meint Grenzen setzen oder auch einen Rahmen schaffen. Und was mit im Voraus übersetzt ist, meint so viel wie vor der Schöpfung. Also vor der Schöpfung hat Gott einen Rahmen geschaffen aus Liebe zu uns, so heißt es in dem Vers, dass wir durch Jesus erben werden. Das ist der Rahmen, den er geschaffen hat. Es geht nicht darum, dass Gott unser Leben durchprogrammiert hat und wir einfach nur wie Marionetten dem hinterherlaufen. Wir sind frei. Wir können uns selber frei entscheiden. Gott hat einfach nur diesen Rahmen geschaffen. Bevor Gott mit der Schöpfung angefangen hat, hat er für uns Menschen aus Liebe diesen Rahmen gesetzt. Und Teil von dem ist, dass wir durch Jesus mit Gott in Beziehung leben können. Jetzt ist es so, in der Kirche reden wir oft wie selbstverständlich über Schöpfung. Ja, das ist für uns irgendwie gesetzt, weil die Bibel davon spricht. Manchmal übersehen wir aber auch so Kleinigkeiten, was das bedeutet. So die Tragweite von dem, wenn wir über Schöpfung sprechen. Wer bist du? Wer bin ich? Wenn ich glaube, dass es einen Schöpfer gibt, dann wäre doch auch logisch, wenn der Schöpfer meine Identität bestimmt und nicht ich. Wenn Gott sagt, wer du bist und nicht du selber. Weil der Schöpfer dem Geschaffenen Identität gibt. Das ist so, als würde ich hier ein Blatt Papier nehmen. Es ist leer. Es ist ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur ein Blatt Papier. Aber ich kann diesem Papier eine andere Identität geben. Ich kann sagen, dieses Papier bleibt Papier, aber es bekommt eine Bestimmung. Ich zauber das mal eben aus dem Hut. Das Papier hat jetzt in diesem Fall die Bestimmung, ein Schiffchen zu sein. Kann das Schiffchen sich selber aussuchen, ein Schiffchen zu sein? Nein. Kann das Schiffchen sich selber aussuchen, ein Blatt Papier zu sein? Nein. Aber es ist als ein Blatt Papier geschaffen und hat die Identität bekommen von mir, ein Schiffchen zu sein. Können wir uns aussuchen, Mensch zu sein? Nein. Können wir uns aussuchen, geliebt zu sein von Gott, gewählt zu sein von Gott, berufen zu sein, mit ihm in Beziehung zu leben? Nein. Es ist die Identität, die Gott in uns hineingelegt hat. Und das ist dieser Rahmen, von dem Paulus hier spricht. Der Duden definiert das Wort Identität als die Echtheit einer Person oder einer Sache und völlige Übereinstimmung mit dem, was diese Person oder Sache ist oder als was sie bezeichnet wird. Also völlige Übereinstimmung mit dem, was sie ist. Das ist die Identität. Finde ich spannend. Wir sind eingeladen, wenn ich jetzt nochmal Paulus nehme, in Übereinstimmung zu kommen mit dem, wie Gott uns Menschen sieht. Und je mehr wir das tun, desto mehr bekommen wir Identität. Weil wir zu dem werden, der wir eigentlich schon sind. Nämlich Mensch. Mit allen Folgen und Konsequenzen. Gott hat sich für uns Menschen was ausgedacht. Er hat diesen Rahmen gelegt. Er hat gesagt, ich möchte, dass ihr in Beziehung zu mir leben könnt. Und Teil von diesem Rahmen ist möglich durch Jesus Christus, weil er dich und dich und dich und dich erwählt hat. Schaffen wir das direkt? Ich glaube nicht. Aber wir können Stück für Stück unser Leben in Übereinstimmung bringen mit dem, wie Gott über uns denkt, was er für uns hat, was er in uns hineingelegt hat. Das dürfen wir entdecken. Je mehr wir das tun, desto mehr bekommen wir Identität. Desto erfüllter und lebendiger wird unser Leben. Wer bist du? Gott lädt uns ein, ganz Mensch zu sein, mit allem, was er als Schöpfer in uns hineingelegt hat. Dann lesen wir weiter, Vers 7. In ihm, also in Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Früher habe ich gedacht, Erlösung und Vergebung wäre so ziemlich das Gleiche. Beides ist ein Geschenk und es kann auch miteinander verknüpft sein. Aber Erlösung und Vergebung sind erstmal zwei verschiedene Sachen. Und ich möchte ein bisschen ausholen, um das zu erklären. Eben habe ich davon gesprochen, dass Gott uns einlädt, in Übereinstimmung zu kommen mit dem, was er in uns hineingelegt hat. In Übereinstimmung mit seinen Absichten für unser Leben zu kommen. Und dieser Weg, da hineinzukommen, in diese Übereinstimmung, der kann gestört werden. Durch zwei Dinge. Und das Erste, wo es von gestört werden kann, ist, wenn wir unsachgemäß mit unserem Leben umgehen. Eine unsachgemäße Nutzung ist zum Beispiel eine Mikrowelle zu verwenden zum Trocknen von Katzen. Das meine ich mit unsachgemäß. Und so ist es auch mit uns Menschen. Wir können etwas tun, das einfach unsachgemäß ist für unser Leben, was uns abbringt davon, mit Gott in Übereinstimmung zu sein. Die Bibel nennt es Sünde. Das heißt, wir sind vor Gott schuldig geworden und das trennt uns von ihm. Und so krass wir uns auch anstrengen mögen, es gibt nichts, wo wir das mit wieder gut machen können bei Gott. Wir können uns auf den Kopf stellen, mit den Ohren wackeln. Es tut's nicht. Aber Gott fordert eine Wiedergutmachung. Wir können sie nur nicht leisten. Brauchen wir auch nicht. Weil Gott dieses Recht auf eine Wiedergutmachung schon eingelöst hat. Er hat das umgesetzt. Vor 2000 Jahren, als Jesus ans Kreuz gegangen ist. Jesus war die Wiedergutmachung für uns, die Gott fordert für unsere Schuld. Der einzige Weg, den wir haben, ist Vergebung zu bekommen. Und das ist ein Geschenk. Wir können es nicht verdienen. Wir können es einfach nur annehmen und sagen, ja, Jesus, ich möchte, dass deine Vergebung auch für mich ist. Ich will das annehmen. Und das Zweite, wo die Übereinstimmung mit Gott gestört werden kann, ist, wenn etwas in uns beschädigt wird. Und stellen wir uns mal vor, dass unsere Seele sowas ist wie ein Papierflieger. Und jetzt sind in unserem Leben immer wieder Menschen, die uns begegnen, die sagen, du bist zu dick. Und wir kriegen einen Riss in unserer Seele. Du bist ein Dumpfkopf, du bist ein Chaot, mit dir will ich nichts zu tun haben, du bist immer schuld. Manchmal haben wir auch das Gefühl, dass solche Sachen uns irgendwie was rausreißen. Und so sind wir innerlich immer wieder an verschiedenen Punkten demoliert. Aber unsere Psyche funktioniert ziemlich gut. Überall da, wo diese Risse in unserer Seele entstehen, kriegt es ein Pflaster. So. Und manchmal sind die Verletzungen, die wir erleben, so krass, dass Pflaster nicht ausreichen. Dann gibt es einen Verband. Kann der Flieger fliegen? Es ist schwierig, ne? Aber so geht es unserer Seele oft. Und das ist nicht der Punkt mit Schuld oder nicht Schuld, sondern es ist einfach, wo wir frei werden sollen, erstmal von diesen ganzen Umwickelten, damit Heilung passieren kann. Ja, die Wunden sind versteckt. Wir kriegen es vielleicht unter Kontrolle. Es ist nicht so offensichtlich, wenn wir durch die Gegend laufen, dass wir Verletzungen haben an unserer Seele. Aber wir haben sie und Jesus lädt uns ein, das heil werden zu lassen, dass wir ihn bitten, komm hinein in meine Seele und stell du das wieder her, was kaputt gegangen ist. Und das ist gar nicht so leicht, weil das ist ja schmerzhaft, wenn man diese Pflaster abmacht. So, vielleicht lassen wir das zu, dass ein Stückchen so passiert. Vielleicht noch ein kleines Stückchen im Laufe der Zeit sind wir fähig zu sagen, ah ja, ich traue mich mal, ein bisschen diese Pflaster loszulassen. Aber das schaffen wir nicht mehr. Und wenn ich das jetzt abfrimmeln würde, ich würde es selber nicht schaffen. Und was es braucht, ist, dass Jesus kommt und ganz vorsichtig uns von diesen Pflastern und Verbindungen befreit. Manchmal haben wir Angst davor, weil es sich so groß anfühlt. Aber er will es ganz liebevoll machen und uns von dem Ganzen befreien, was wir als Schutzmechanismen entwickelt haben. Ja, dann liegen die Wunden offen, aber auch dafür hat er eine Lösung. Er reißt nicht an den Pflastern rum. Ich kriege das jetzt selber nicht so hin und ich glaube, das veranschaulicht auch ganz gut, dass Jesus da auch im Boot sein muss. Ich habe deswegen noch einen zweiten mitgebracht. So sieht es jetzt aus, wenn es geheilt ist und wenn die Pflaster weg sind. Und dann ist der Zustand, dass unsere Seele wieder fliegen kann, dass wir wieder lebendig sind. Und der Weg dahin ist, dass wir erlöst werden, dass wir befreit werden davon, was wir an Lasten haben, was an falschen Aussagen über uns ist, dass wir hineinkommen in unsere Bestimmung, in unsere Identität, nämlich dass unsere Seele wieder fliegen kann, wieder aufatmen kann, wieder leben kann. Und diese Kombination aus Heilung und die Befreiung von diesen Pflastern, das ist das, was ich unter Erlösung verstehe. Wer bist du? Wer bist du? von Gott geliebt und gewählt. Wir bekommen Vergebung und Erlösung geschenkt, wenn wir uns danach ausstrecken und das in Anspruch nehmen. Ich habe eben noch viel mehr vorgelesen von diesem Epheserbrief, aber ich glaube, dass das ein ganz gutes Maß ist für heute. Und ich möchte euch einladen, in den nächsten Tagen das nochmal zu lesen, auf euch wirken zu lassen, Gott zu fragen, hey, berühr du mich, zeig mir, wer ich bin. Lass mich die Antwort nicht einfach nur im Kopf wissen, sondern im Herzen erleben. In dem Epheserbrief ist noch so viel mehr an Zuspruch drin, was wir entdecken dürfen. Und dazu möchte ich euch ganz herzlich einladen. Für heute möchte ich mit einer Frage enden. Was ist deine Antwort auf die Frage, wer du bist? Amen.